Man sollte nicht alles einsammeln und sofort irgendwo wegtragen, denn viele Tiere brauchen unsere Hilfe, die brauchen uns überhaupt nicht.
Nach einem Jahr hat ein unkastriertes Katzenpärchen sich vervielfacht und zwar liegt der Durchschnitt bei 12 Katzen. Nach 2 Jahren hast du dann schon 66 Katzen.
Herzlich willkommen zu Vulkanstimmen, dem Podcast aus Schotten mit Themen rund um den Vogelsberg und der Region. In dieser Folge zu Gast Andrea Kaiser und Barbara Bausch vom Verein Tier- und Naturschutz Unterer Vogelsberg e.V. Herzlich willkommen, Andrea und Barbara.
Ja, danke für die Einladung.
Gerne. Ich freue mich sehr riesig darüber, dass ihr hier seid. Ich habe nämlich die letzten Jahre immer in der Schotten, Living in Schotten Gruppe bei Facebook gelesen, dass es da Menschen gibt, die sich um die Tiere kümmern, wenn irgendwo ein Tier herumläuft oder wenn Katzen besonders gefunden werden, leider auch tot gefunden werden. Und dann habe ich immer deinen Namen, Andrea, auch gelesen und möchte gern mal wissen, was machst du so? Was macht ihr als Verein? Also ich habe dann natürlich nachgefragt, was bist du in einem Verein oder machst du das einfach so? Und du hast mir gesagt, dass du bei dem Tier- und Naturschutz Unterer Vogelsberg bist. Was machst du so da?
Ja, das ist jetzt gar nicht so mit 3 Worten erklärt. Also ich habe vor ein paar Jahren die Zeit gefunden. Ich habe mich selbstständig gemacht und hatte dadurch die Zeit, mich ehrenamtlich im Tierschutz zu engagieren und habe dann zum Glück den Verein gefunden, den Tier- und Naturschutz Untere Vogelsberg e.V., die mich auch sehr gerne aufgenommen haben und haben dann ihren Wirkungskreis um die Stadt und die Ortschaften Schotten erweitert. Ich bin grundsätzlich sehr tierlieb, habe auch selbst Katzen und mir war es ein Anliegen oder ist es ein Anliegen, mich um Katzen, die streunern, die plötzlich irgendwo auftauchen, die krank sind, die ausgesetzt werden oder sonstiges, einfach zu kümmern. Und ich kümmere mich auch drum, wenn denn mal ein totes Tier gefunden wird. Ganz, ganz oft gibt es da Familien, die die Tiere dann vermissen. Und ich versuche dann, die Besitzer ausfindig zu machen, dass die Kätzchen wieder nach Hause kommen. Mhm. Das ist so mein Herzensanliegen. Mhm. Und deswegen mache ich das ehrenamtlich in meiner Freizeit, kann man so sagen.
Mhm. Ja, Barbara, ihr seid ja als Verein organisiert. Wo ist denn da der Sitz und habt ihr viele Mitglieder? Wie sieht es aus bei euch?
Der Tierschutzverein, der wurde vor knapp 10 Jahren in Bierstein gegründet als ein lokaler Tierschutzverein, weil wir die Notwendigkeit gesehen haben, hier tätig zu werden. Wir sind ein eingetragener Verein und arbeiten nicht profitorientiert. Das heißt, jeder, der da tätig ist, arbeitet ehrenamtlich. Mhm. Wir haben mittlerweile über 100 Mitglieder und davon rund mehr oder weniger 20 Mitglieder, die wirklich ständig aktiv sind, wie zum Beispiel die Andrea. Mhm.
Sehr schön. Und außer dem so der Katzenrettung, die du machst, Andrea, gibt es ja sehr vielfältige Aufgaben, die ihr übernehmt.
Also Unser Hauptaugenmerk liegt sowohl im Katzenschutz. Ich zum Beispiel mache Wildtierschutz als auch ganz wichtig in der Aufklärung. Denn viel kann jeder selbst machen, muss aber Bescheid wissen, was man tun kann und was sinnvoll ist und nicht nur ideologisch.
Mhm. Ihr habt doch verschiedene Arbeitsgruppen. Also ihr setzt euch zusammen und überlegt, was man alles machen kann oder welche Aufgaben anstehen?
Richtig. Da wir ja auf dem Land sind, ist unser Betätigungsfeld im Grunde genommen uneingeschränkt. Wir haben Wildtiere, wir haben Haustiere, wir haben hier auch Nutztiere auf dem Land und wir wollten nie irgendwas ausklammern. Es ist aber nicht jedermanns Sache, sich um Rehe und Kitze zu kümmern oder um Katzen oder um Nutztiere im Stall. Mhm. Deshalb haben wir gesagt, gut, okay, wir bieten einfach die Möglichkeit, sich je nach Interessenlage zu gruppieren, und daraus entstanden dann diverse Arbeitsgruppen. Das ist einmal die Arbeitsgruppe Wildtiere, das sind die Pflegestellen, das ist die Gruppe, die sich um Katzenkastration kümmert und so weiter. Wir sind da natürlich auch nach wie vor offen, wenn irgendjemand mit einer Idee kommt und eine Nische findet und sagt, die ist jetzt bei euch noch nicht ausreichend belegt, sich dazu engagieren. Freuen wir uns immer.
Du selber, du bist so in der Wildrettung tätig, aber hauptsächlich informieren, sagst du.
Ja, also ich persönlich, so wie die Andrea das Katzenthema gefunden hat, war mir von Anfang an klar, ich möchte mich um die heimischen Wildtiere kümmern. Und da war das Erste, woran ich damals gedacht hatte, als der Verein dann zustande gekommen war und gegründet war, ich möchte erstmal Wildunfallschutz betreiben oder vorantreiben. Mhm. Und dann haben wir ein Großprojekt gestartet zur Anbringung von Wildbahnreflektoren an besonders befahrenen und gefährdeten Straßenabschnitten. Das sind diese blauen reflektierenden Dinger, die an den Leitpfosten angebracht sind, mal von der Straße weg.
Ah, ja.
Genau, und das haben wir so ein bisschen forciert. Einkaufen müssen die Wildwarnreflektoren selbst, die jeweiligen Jagdpächter des Reviers, durch das die Straße geht. Die wissen auch am besten, wo die Unfallschwerpunkte sind. Und so haben wir in unserem Einzugsgebiet, gut, okay, ging ein bisschen über unseren Einzug dann auch raus, insgesamt innerhalb von 5 Jahren an die 11.000 Reflektoren an Hessens Straßen anbringen lassen.
Also das heißt, wenn ich diese Reflektoren sehe, dann bedeutet es, hier ist vermehrt Wildwechsel.
Davon ist auszugehen.
Ja, ah ja, okay. Ja, ich glaube, das wissen ganz wenige, oder?
Es spricht sich immer weiter rum.
Es spricht sich weiter rum. Ja, und hoffentlich tragen die jetzt etwas dazu bei.
Ja, das hoffe ich auch, vor allem, dass sie auch gut gepflegt werden, auch von der Straßenmeisterei, denn wir haben momentan keine Möglichkeit mehr in Hessen, die genehmigen zu lassen, da man die Reflektoren an Landeseigentum, sprich die Leitpfosten dran schrauben muss, braucht man eine entsprechende Genehmigung von der Straßenmeisterei, und die wird seit 2019 nicht mehr ausgestellt. Mhm. Schuld ist eine Studie, oder sag mal, Grund ist eine Studie, die belegt haben soll, dass das nichts bringt. Allerdings haben wir so unsere Zweifel an der Studie, weil sie doch viele Fragen offen lässt und die Basis, sprich die Jägerschaft, die damit arbeitet, mit den Wildwarnreflektoren, nie ausführlich gefragt worden ist. Mhm. Seitdem kämpfen wir dafür, dass sie wieder genehmigt werden, sind da aber noch nicht ganz zum Schluss gekommen. Mhm. Aber wir bleiben dran.
Ihr arbeitet dann auch ganz eng zusammen mit den Menschen, die direkt die Kids-Rettung auf den Feldern auch machen?
Ja, also durch diese Arbeit mit den Wildwarnreflektoren habe ich natürlich auch viele Kontakte zur Jägerschaft bekommen. Und da kam eines Tages, das war Ende 2016, einer unserer größten Protégés und Fans aus der Jägerschaft auf mich zu und sagte, Barbara, wir müssen hier nochmal ein neues Thema angehen. Hier gibt es ein wirklich schwerwiegendes Problem. Und erklärte mir diese Sache mit der Kids-Rettung. Dann habe ich gesagt, ja, machen wir was. Da sind wir natürlich dabei. Und so entstand das Netzwerk und Informationsportal Kids-Rettung Hilfe. Wir haben einen großen runden Tisch veranstaltet in Lauterbach im Februar 2017. Um mal ein Meinungsbild zu bekommen aus der Jägerschaft, der Landwirtschaft. Wir hatten Politiker dabei, Polizei hatten wir dabei, Leute vom NABU, Biologen und so weiter. Also wir haben eine sehr, sehr bunt gemischte Gruppe zusammengebracht. Das waren rund 60 Leute an dem Abend. Wir haben 3,5 Stunden da in Lauterbach uns unterhalten. Es war ein sehr, sehr konstruktiver Abend, und die Quintessenz war, man wünschte sich geschlossen eine bessere Kommunikation und bessere Vernetzung auch. Und da haben wir gesagt, gut, da können wir tätig werden, und haben diese Plattform im Internet geschaffen, auf der wir erstens rund um die Kidsrettung informieren und den Platz bieten, sichtbar zu werden, wenn man Hilfe anbietet. Wir haben mittlerweile rund 3.000 Hilfsmöglichkeiten. Da sind freiwillige Helfer dabei, die man anfordern kann. Wir haben um die 300 Kids-Rettungsorganisationen deutschlandweit gelistet und ähnlich viele Drohnenpiloten, die zur Verfügung stehen und die man eben über die Internetseite finden und anfordern kann.
Sehr interessante Sache. Das gibt es ja nicht erst seit 2017, sondern vorher war es halt einfach nur nicht aktuell, dass man darüber nachgedacht hat.
Richtig, vorher war es einfach eine Sache und das ist es im Grunde genommen immer noch zwischen dem Landwirt und seinem Pächter. Nur, dass die landwirtschaftliche Technik sich rasant weiterentwickelt hat, aber die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, immer noch auf dem alten Stand geblieben sind, sodass also durch die schnellen Maschinen und die gnadenlosen Mähwerke einfach immer mehr passiert ist. Und diese Problematik hatte Hans-Ulrich Weidner aus Grebenhain, der damals auf mich zugekommen war, erkannt und hat gesagt, ich glaube, die Landwirtschaft braucht hier und auch die Jägerschaft braucht hier Unterstützung. Und so haben wir maßgeblich dazu beigetragen, das in die breite Masse zu tragen. Und dadurch sind eben auch so viele neue Vereine entstanden und so viele Hilfsangebote. Ich meine, wir haben natürlich auch ein großartiges Zugpferd, sage ich mal. Denn das Rehkitz mit den großen Augen lässt niemanden kalt. Und wenn man dann Bilder sieht, was da auf den Wiesen bei der ersten Wiesenmahd passiert zum Teil, dann ist das schon, dann geht das ans Herz. Also da haben wir schnell viele, viele Menschen erreichen können.
Gibt es da, kann man sagen, okay, so jetzt einfach mal Vogelsbergkreis, wie viele Kids sind da umgekommen oder so? Gibt es da irgendwie eine Zahl?
Wir haben aus mehreren Jahren mal Zahlen zusammengetragen und einen Durchschnitt errechnet, zusammen auch mit Dr. Martin Israel, der seinerzeit seine Doktorarbeit über die Kidsrettung per Drohne mit Wärmebildkamera geschrieben hat und somit praktisch Urvater dieser Idee war, bereits 2015 übrigens, was kaum jemand weiß. Und haben herausgefunden, dass wir im Durchschnitt 5 Kitze pro Hektar aus den Wiesen tragen, deutschlandweit. Das kann man sich natürlich dann ausrechnen, wie viel das hier im Vogelsberg wäre. Das heißt also, die Zahl von rund 100.000 vermähten Kitzen pro Jahr ist weit untertrieben.
Oh, das ist schon eine Riesenzahl, also ist schon Wahnsinn. Gut, dass es dann diese Information und dass darüber diese Vernetzung und dass man da zusammenarbeitet, dass es diese Rettung gibt.
Ja, wir freuen uns auch, dass so unglaublich viel passiert ist in der letzten Zeit und, vergleichsweise schnell. Ich meine, das ist ein Prozess und bis man den letzten Landwirt erreicht, der dann sagt, okay, ich gehe das Risiko jetzt gar nicht mehr ein, braucht seine Zeit, es sind auch sehr schnell dann die Drohnen ins Gespräch gekommen und hat sich auch da was entwickelt, bis hin zu der Drohnenförderung seitens des Bundes, was uns natürlich grandios gefreut hat und jetzt schon dreimal in Folge, sodass es also unglaublich viele Leute gibt, auch die jetzt zur Verfügung stehen und mit der Drohne ausrücken und da bei der Suche helfen.
Ja, sehr gut. Das sind ja auch dann genau immense Kosten für diese Drohnen und auch der Arbeitseinsatz der Personen, die sich die das machen, ne? Ja, ist schon Wahnsinn.
Also wenn Sie die Kidsretter dann nach 2 Monaten anschauen, man sieht ihnen an, was sie getan haben.
Wir kommen ja jetzt hier aus Schrotten.
Andrea.
Ja. Ist es da so, dass es da Streunerkatzen gibt? Gibt es viele Streunerkatzen?
Ja, also es gibt definitiv einige Streunerkatzen. Das kann zum Teil auf ausgesetzte Hauskatzen begründet sein, weil eine echte Wildkatze verirrt sich weniger in die Städte und die hat auch kein Problem, in der Wildnis zu überleben. Wenn aber eine domestizierte Hauskatze dann ausgesetzt wird, vielleicht weil die Kosten zu teuer geworden sind oder einfach manche Menschen ziehen ja weg und lassen ihre Tiere einfach zurück, habe ich in Schotten auch schon gehabt, dann kann das natürlich dazu kommen, wenn diese Tiere nicht kastriert sind, dass sie sich unverhältnismäßig schnell vermehren. Also ich habe hier auch so eine Aufstellung mitgebracht. Wir haben ja so eine Broschüre, wie rasant vermehren sich Katzen. Nach einem Jahr hat ein unkastriertes Katzenpärchen sich vervielfacht und zwar liegt der Durchschnitt bei 12 Katzen. Nach 2 Jahren hast du dann schon 66 Katzen. Das heißt, es gibt so ein paar Brennpunkte, auch hier in der Gemeinde, Großgemeinde Schotten. Da habe ich so ein Beispiel im Stadtteil Rhein-Roth. Da haben wir in den seit 2018 ja so um die knapp 80 Katzen kastriert, weil immer wieder welche nachwachsen. Und das ist eine Population, die relativ wild ist, wird gefüttert auch. Und es ist einfach schwierig, das in den Griff zu bekommen, wenn nicht wirklich aufgepasst wird, dass jede weibliche Katze, die dort nachgezogen wird oder nachgeboren oder die dann dort irgendwie plötzlich wieder da ist, nicht kastriert wird. Mhm. Und die wandern natürlich auch ab und verteilen sich. Also manche leben dann im Feld, andere in einem anderen Bezirk von dem Ort. Und plötzlich haben wir, also dieses Jahr hatten wir in Rhein-Roth, was gemeldet wurde, ich glaube 4 Mamas mit Babys. Da haben wir dann die Babys weggefangen und haben dann die Mütter versucht zu fangen, um die zu kastrieren. Sonst haben wir nächstes Jahr das Dreifache an wilden
Katzen. Und die
Katzen.
Sind dann auch einfach gefüttert worden von
Nachbarn? Genau, das ist oft die Unwissenheit. Mhm. So ein Kätzchen, die sind ja niedlich und die tun einem dann leid. Und dann werden die natürlich mal gerne gefüttert. Nur wenn die dann natürlich ein halbes Jahr später mit Babys ankommen, da hört dann der Spaß auf, ja. Mhm. Und dann, wir werden meistens dann erst benachrichtigt, wenn es eigentlich schon so ein bisschen zu spät ist. Ich hatte in einer Tausend so einen Fall, das würde ich gerne erzählen. Und zwar haben die, das war ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar, denen ist ein Kätzchen so gelaufen, ein wildes Kätzchen. Die blieb auch weiter wild, sie haben sie aber gefüttert. Und auf einmal hat das wilde Kätzchen Babys gehabt. Und zwar 3 Töchterbabys, 4 Töchter und einen Kater. Also 4 Kätzchen und einen Kater. Und das Frühjahr drauf waren diese Menschen total entsetzt, weil alle 5 weiblichen Katzen waren trächtig. Von wem auch immer, da gibt es ja auch viel Inzucht. Das kann natürlich auch der Sohn und der Bruder gewesen sein. Ich habe dann gefangen 16 Babykatzen und habe sie alle kastrieren lassen von unserer Vereinstierärztin. Dann habe ich gefangen die erwachsenen Katzen alle. Eine war trächtig, die hatte noch nicht geworfen, die haben wir mitgenommen. Die ging auf unsere Pflegestelle in Burkhardt. Da ist die Caroline Grosser. Hat eine große Pflegestelle, die ist da sehr, sehr belesen, kennt sich sehr gut mit Katzen aus und nimmt dann solche Katzen auf, die gebären dann dort. Die Babys haben wir dann nach einer gewissen Zeit, als die groß genug waren, vermittelt und die Mama ist kastriert wieder zurückgekommen, weil die so wild war, also die hätte man auch nicht zahm bekommen. Also das waren dann über 20 Katzen in einer Population innerhalb von 1,5 Jahren. Und dann kann man sich vorstellen, wie schnell das gehen kann, dass man das einfach nicht mehr in den Griff bekommt.
Also was ich mir dann gleich einfällt, ist einmal, da sind bestimmt auch Krankheiten bei den Katzen mit dabei und die Kosten, diese Sachen mit sterilisieren, das kostet ja alles Geld.
Ja.
Vielleicht magst du erst mal auf, wie es ist mit Krankheiten.
Ja, also diese Katzen haben ganz oft Katzenschnupfen, Katzenseuche. Die Babys sterben relativ früh. Die sind natürlich sehr verfloht. Die haben dann Giardien, Durchfall. Die sind wirklich sehr, sehr krank und extrem viele. Da müssen die Augen ausoperiert werden, weil die durch den Katzenschnupfen eben zerfressen sind. Die haben zerfressene Ohren und haben dann auch an den Ohren oder am Köpfchen auch ein Plattenepithelkarzinom. Also das ist wirklich ganz massiv, was da an Krankheiten auftreten kann. Und das sehen wir auch sehr oft. Das tut uns halt auch sehr leid. Also insbesondere mir, dass diese Tiere dann ganz oft so jämmerlich eingehen, weil sie so krank sind und so leiden müssen. Ja. Mhm. Und die Kosten, das ist natürlich so ein Thema. Klar, wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden. Und wenn ich Katzen für den Verein, also wenn ich fange Streunerkatzen und die werden kastriert, dann trägt doch der Verein die Kosten. Mhm. Und wenn man bedenkt, die Tierärzte haben ihre Gebührenordnung, die wurde novelliert. Das war wohl auch mal an der Zeit. Es ist wohl viele, viele Jahre gar nichts passiert. Aber wenn man überlegt, dass dann da eine Kastration von einem Kater, ich meine, der wäre mal so bei 80 Euro wäre das mal gewesen mit Narkose und allem, dass sich das fast verdoppelt hat vom Preis her, das ist dann schon eine Hausnummer. Mhm. Und wir haben auch festgestellt, dass es vermehrt ausgesetzte Katzen gibt. Oder wir bekommen Anrufe, dass Katzen 2-3 Jahre in der Familie sind und auf einmal eine Allergie ausbricht und die Katzen müssen sofort weg. Also solche Dinge kommen halt auch sehr oft vor. Das ist wirklich ein Riesenthema. Also bei den Streunerkatzen wäre uns sehr, sehr geholfen, wenn wir auch hier in der Großgemeinde Schotten eine Katzenverordnung hätten. Das würde uns sehr unterstützen.
Katzenschutzverordnung.
Was habe ich eben gesagt? Katzenverordnung. Nee, Katzenschutzverordnung. Entschuldigung. Das erklärt die Barbara dann noch mal viel besser als ich. Aber das würde uns die Arbeit sehr erleichtern, würde ich sagen. Ja.
Was bedeutet Katzenschutzverordnung?
Katzenschutzverordnung bedeutet, dass jeder Katzenhalter, der seine Katze freilässt, also draußen rumlaufen lässt, dafür Sorge trägt, dass sie kastriert und registriert ist. Das heißt also gechippt und tätowiert, aber in erster Linie kastriert, sodass eben dieses ganze Elend nicht wissentlich passiert. Bei Wildlingen ist es unkontrollierbar, aber man muss es nicht noch fördern lassen durch Katzenhalter, die ihren Kater da draußen Spaß haben lassen. Den Katzen geht es nämlich auch kastriert gut. Sie fangen auch nach wie vor Mäuse. Also da gibt es etliche Mythen. Wir haben die auf der Internetseite auch aufgelistet. Aber wichtig ist uns halt, dass diese unkontrollierte Vermehrung eingedämmt wird. Denn wir haben im Jahr, nur wir als Tier- und Naturschutz unserer Vogelsberg e.V., rund 48.000 Euro jährlich an Kosten für Kastration, Sterilisation und Behandlung kranker Katzen.
Und diese 48.000, also der ist bestimmt noch mehr da, was gemacht werden muss, was Geld kostet. Das wird nur aus Spendengelder finanziert? Also es gibt keinen Mitgliedsbeitrag?
Doch, natürlich. Mitgliedsbeitrag gibt es auch,
genau. Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, mir gefällt das so gut, ich möchte da auch mich engagieren oder zumindest mit einem Beitrag, mit einem Mitgliedsbeitrag.
Ja. Dann sind das 25 Euro im Jahr.
25 Euro im Jahr, okay. Ja. Super.
Doch.
Ja, das ist vollkommen in Ordnung für eine prima Sache.
Weil man sich natürlich auf vielfältige Weise einbringen kann. Sei es durch Einmalspenden, durch Mitgliedsbeiträge, durch aktive Mithilfe zur Verfügungstellung von Platz für Katzen, wenn wir eine Pflegestelle brauchen. Mhm. Also es gibt viele Betätigungsfelder in unserem Verein.
Da kann man sich dann an euch wenden. Ihr seid auf Internet vertreten, ihr habt eine Webseite. Die schreibe ich dann in die Shownotes rein.
Dankeschön.
Und genauso... wenn ihr spenden wollt, dann könnt ihr das gerne über PayPal auch machen, ganz unkompliziert. Richtig. Die Adresse kommen auch mit in die Shownotes rein, weil es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr wichtige und gute Sache, was euer Verein da macht. Ja. Ja. Gibt es denn irgendetwas, was zum Beispiel jeder Einzelne schon auch tun kann?
Jeder kann eigentlich ständig was für Tiere tun, indem er zum Beispiel anfängt, darauf zu achten, wenn er Fleisch isst, woher es kommt, ob die Haltungsgegebenheiten entsprechend waren oder ob man, weil sowas in der Regel leider Gottes immer noch teurer ist als das, was aus so Zuchthochhäusern kommt, dann einfach ein bisschen einschränken. Wir brauchen nicht jeden Tag morgens, mittags, abends Fleisch. Sind aber im Verein nicht auf dem Standpunkt, dass wir sagen, lasst es komplett sein. Also der ganze Vorstand besteht aus Fleischessern, aber sehr bewussten. Ganz wichtig im Tierschutz ist natürlich auch der Schutz und der Erhalt des Lebensraums. Und gerade hier auf dem Land gibt es natürlich unendlich viele Betätigungsmöglichkeiten. Das fängt jetzt im Herbst damit an, dass man vielleicht nicht jedes Blatt vom Boden wegkehrt, sondern auch mal so Laubhaufen schafft und die auch liegen lässt, weil sie Unterschlupf für Tiere bilden, dass man sowas schafft. Das könnte jetzt vielleicht sogar den einen oder anderen enorm freuen. Sowas wie Benjeshecken anlegt, das heißt, man stapelt abgeschnittene Äste zu einer Art Hecke. Zum Teil wurzeln die auch wieder und bieten Insekten jetzt Unterschlupf, dass man nicht jeden Grashalm, der über 2 Zentimeter ist, sofort abmäht, sondern einfach auch mal stehen lässt. Im Frühjahr kommt es dann wieder, dass man ein paar Wildblumen auf der Wiese mal wachsen lässt. Sie sind schön und wir haben Insekten, die darauf angewiesen sind, die als Nahrung zu bekommen. Sie haben nun mal keinen Supermarkt. Der Supermarkt ist da draußen in der Natur und wenn wir ihnen dann nehmen, dann sind sie weg. Dann haben sie keine Lebensgrundlage.
Ja, man hört sehr viel, also oder liest sehr viel, dass die Population von Insekten, also die Artenvielfältigkeit sehr stark zurückgeht.
Ja, wenn man sich die Gärten zum Teil aber anschaut, dann ist es auch kaum verwunderlich. Das ist das, was jeder machen kann. Ja, dass man vielleicht keine exotischen Pflanzen, die nicht mal blühen, in den Garten setzt, nur weil sie hübsch sind, aber dabei vergisst, dass sie der Natur nicht wirklich dienlich sind und der Tierwelt. Wenn zum Beispiel Brennnesseln sind ganz, ganz wichtige Nährstoffe für diverse Raupenarten von Schmetterlingen. Mhm. Ja. Und Insekten wiederum sind nicht nur lästig und fliegen einem um die Nase, sondern sie dienen auch als Futter für Vögel. Ja, und die Vögel haben es momentan auch nicht so leicht, weil auch durch die Landwirtschaft und durch Flächenversiegelung, dadurch, dass immer mehr Fläche auch durch Hausbau verschwindet, einfach keine Lebensgrundlage mehr haben. Das heißt, wir können also schauen, dass es auf dem bisschen, das wir der Natur lassen, kleine Paradiese schaffen. Mhm.
Ja, da kann ich noch, ich habe meinen Garten umgestellt. Ich habe früher natürlich auch so die schönen Blumen gepflanzt, die, also vermeintlich Geranien, weiß der Geier, was da alles so gibt, und habe das alles umgestellt auf Lavendel und Einfachblüter, wo zum Beispiel auch die Bienen wirklich andocken können, weil so schön die Geranien sind, da kann eine Biene überhaupt nicht satt werden von solche Dinge, so Kleinigkeiten, die man berücksichtigen könnte, auch wenn man jetzt nicht den ganzen Garten ja, naturbelassen lässt. So wie es jetzt bei mir ja ist. Ne?
Ja. Ja, oder ich glaube auch, ich habe mal gelesen, dass man zum Beispiel auch nachts das Licht ausmachen soll, weil die Insekten dann verwirrt sind durch die Lichter. Also drauf, sie fliegen auf das Licht zu und sind dann auch bei Straßenlaternen dann sterben dann, weil die Lampe zu warm ist, was auch immer, ne?
Ihr ganzer Tag-Nacht-Rhythmus geht halt verloren,
der
in der Natur eigentlich vorgesehen ist und den wir natürlich zunichte machen durch, man spricht da von Lichtverschmutzung. Fängt aber in den Städten an und zieht sich bis raus ins Dorf. Also es gibt Häuser, die sind Tag und Nacht, beziehungsweise die ganze Nacht beleuchtet. Das muss nicht wirklich sein. Immer man spart Strom, tut was für die Umwelt, was gibt es Einfacheres?
Ja.
Mal das Licht ausmachen.
Wobei ich sagen muss, das ist schon, also für mich ist es auch, also ich muss immer daran denken, aber es ist auch schwer, zum Beispiel in der Weihnachtszeit, weil dann hätte ich am liebsten auch ganz viel beleuchtet. Aber ich denke dann immer auch, okay, dann mach nicht die ganze Zeit, mach mal etwas an und versuch das schon zu reduzieren.
Ja, spätestens, je nach Bettgehzeit, um 11 Uhr ins Bett geht, bis morgens um 6 Uhr, sieht man es selbst nicht. Und
da kann man es ausmachen.
Ja. Sehen es nur noch die Insekten.
Ja. Ja. Ich kann noch, wir haben dieses Jahr im Frühjahr, hatten wir tote Vögelchen im Nest, also Babyvögelchen, weil die Eltern einfach keine Insekten gefunden haben, um sie zu füttern. Ja, das ist eben... Das ist die Tragik. Und Schwalben zum Beispiel gibt es ja fast gar nicht mehr, wobei ja Menschen, die alle nicht haben wollen, da wurden ja immer die Nester abgeklopft an den Häusern. Aber die wenigen, die da sind, haben es ganz schwer, einfach Futter zu finden für sich und für die Jungen. Das ist schon tragisch. Ne?
Und dann muss man auch aufpassen, was man für Futter.
Ja, genau. Da sollte man vorsichtig sein, gerade im Frühjahr. Also ich habe mich da mal so ein bisschen belesen. Ich stelle dann eben wirklich Würmer und sowas raus für die Vögel, damit die ihre Kleinen füttern können. Ja, weil wenn die nichts anderes finden, füttern die auch mit Körnern und dann sterben die kleinen Vögelchen.
Genau, ja, zu einer bestimmten Zeit, ja.
Ein Wort noch zur Vogelfütterung, das sollte man wissen, bevor man damit anfängt. Man kann nicht einfach wieder aufhören. Also wenn ich das 2-3 Jahre lang gemacht habe und habe dann keine Lust mehr, muss ich wissen, dass Vögel sich das merken. Mhm. Ja, auch diejenigen, die den ganzen Sommer in der Gegend um ein Land fliegen und wissen, wo sie ihr Futter herkriegen und im Winter eben nicht mehr, weil es dann keins mehr gibt, wissen, da kann ich hin und da hole ich mir das Futter. Und wenn man dann überlegt, dass ein Vogel, ich glaube, 20% seines Energiehaushalts über Nacht aufbraucht, um warm zu bleiben und nicht zu erfrieren, dann ist das eine ganze Menge. Nach 5 Nächten ohne Futter wäre dieser Vogel dann tot. Mhm. Ja. Das heißt, man übernimmt eine Verantwortung für die Tiere, von der klar sein musste, an wen man sie abgeben kann, wenn man dann wirklich mal wegzieht oder die finanziellen Mittel ausgehen. Also bitte gut überlegen.
Sehr gut zu wissen.
Man könnte sich ja zum Beispiel mit Nachbarn auch zusammentun. Also wenn so ein Vogelhaus, Fütterungshaus mal ein paar Meter weiter wandert, das finden die auch noch. Mhm. Das ist kein Problem. Mhm. Aber damit die Vögel kommen, brauchen sie auch wieder Versteckmöglichkeiten, denn die sitzen nicht gerne auf offenen Plattformen. Und da sind wir wieder bei dem, was jeder machen kann. Das heißt, also Hecken stehen lassen, ein bisschen Schutz, am besten heimische Hecken natürlich, die sowohl als Schutz als auch als Nistmöglichkeit dann im Frühjahr dienen. Mhm.
Genau, Holunder, Schwarzdorn, sowas kann man ja. Mhm. Also ich habe jetzt auch nicht nur Natur, ich habe auch Kirschlorbeer, weil der einfach so toll gewachsen ist und einen schönen Sichtschutz gibt, aber ein Holunder, ein Schwarzdorn, Weißdorn, sowas kann man sehr gut pflanzen. Für die Vögel. Und bei uns ist richtig was los im Garten. Also richtig Randal, ist wirklich ziemlich laut und wunderschön. Mhm. Ja.
Prima. Gibt es noch irgendwie eine Abteilung sozusagen, also irgendeine Tierwelt, die bei euch, worüber ihr informieren könnt?
Wir haben eine Anlaufstelle für Wildtiere. Mhm. Ja. Speziell auch Spezialisten, die sich da gut auskennen, die auch weiterhelfen können.
Ja, wir haben da auch ein paar Adressen und Links im Internet stehen. Da ist zum Beispiel eine Anlaufstelle in Hanau, die einen dann auch weitervermittelt. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, nicht jedes Tier, das vermeintlich gerettet werden muss, ist auch wirklich in Not. Da haben wir unter Hilfreiche Links inzwischen auch ein sehr gutes Broschüre vom Land Hessen veröffentlicht, dass man sich auch, wenn man sich da betätigen möchte, mal durchlesen kann. Da steht drin, woran man erkennt, ob ein Tier wirklich in Not ist oder vielleicht auch jung ist und gerade die ersten Schritte macht und das alles normal ist. Also man sollte nicht alles einsammeln und sofort irgendwo wegtragen. Denn viele Tiere brauchen unsere Hilfe, die brauchen uns überhaupt nicht. Mhm. Also diese Auffangstationen sind auch nur dann dafür da, wenn es dem Tier mal richtig schlecht geht und man überhaupt nichts mehr machen kann. Mhm. Selbst ein Vogel, der an die Scheibe geflogen ist, wenn der die Krallen noch nicht zusammengeballt hat, sondern noch auf den Füßen steht, reicht es oft, wenn man ihn sicher irgendwo in so einen kleinen Karton setzt und ihm erstmal Ruhe gönnt, die erholen sich.
Der hat einen Schock dann.
Es kommt auch vor, dass es Leute, wir haben schon Anrufe, ich habe eine Fliege, die zappelt hier gerade, die liegt auf dem Rücken und zappelt noch ein bisschen, wie kann ich die jetzt retten? Also es muss auch
im Verhältnis stehen.
Mhm. Ja. Wir machen viel im Tierschutz, aber es gibt Grenzen und da kann die
Ja, also es ist natürlich auch bei Katzen so, ich würde mir wünschen, dass man vielleicht erstmal beobachtet, braucht das Tier wirklich Hilfe? Ich weiß, dass das gut gemeint ist, wenn da eine Katze eine ganze Stunde irgendwo sitzt und man fährt zweimal dran vorbei, dann sammelt man die ein und bringt die dann zum Tierarzt oder auch aufs Fundbüro. Das haben wir also auch schon gehabt und ganz, ganz oft haben die Tiere wirklich ein Zuhause. Und es ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, dass sie einen Besitzer haben. Gerade wenn die älter sind, da können die schon mal so ein bisschen runtergekommen aussehen. Da sind die mal ein bisschen abgemagert und die sehen dann schon nicht ganz so fit aus. Aber nichtsdestotrotz fehlt denen nichts. Mhm. Und da wäre es halt schön, wenn die besonders zahm sind sowieso, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die in der Regel ein Zuhause haben. Ja. Oder zumindest eine Futterstelle haben und Menschen gewöhnt sind. Ja, weil es ist echt schwierig, gerade wenn es ältere Tiere sind, wenn sie, ganz oft sind sie gechippt oder sogar tätowiert, aber es ist nicht registriert bei Tasso oder bei Findefix zum Beispiel, wo man das kostenlos erledigen könnte. Das kostet nichts, wenn das Tier gechippt ist, diese Transpondernummer bei Tasso registrieren zu lassen. Oder Findefix kostet, glaube ich, auch nichts. Ne? Nee, kostet auch nichts. Mhm. Und das wäre schon mega toll, weil ich würde sagen, jedes zweite Tier, was ich finde, was ich gemeldet bekomme, auch die Toten, da sind zwar welche dabei, die tätowiert sind oder auch gechippt, aber die sind einfach nicht registriert. Und das, ich kann es nicht verstehen. Mhm. Muss ich wirklich sagen, ich kann es nicht verstehen. Also das würde schon sehr, sehr helfen. Und wie gesagt, dann vielleicht doch mal beobachten oder einfach mal da, wo die Katze sitzt in der Nachbarschaft, einfach mal fragen. Ganz oft gehört die zwei Häuser weiterhin. Katzen neigen dazu, wenn sie das Gefühl haben, da gibt es besseres Futter oder da habe ich vielleicht meine Ruhe, weil bei mir im Haus zwei Kinder sind, dann ziehen die auch gerne mal um eine Straße weiter oder so. Ja, die sitzen dann einfach da. Ich habe jetzt gerade, vorhin hat mir jemand geschrieben, das Katerchen ist immer noch da. Das ist vor 2 Tagen aufgetaucht. Ich gehe davon aus, ist wahrscheinlich gefüttert worden und hat es gedacht, ach wie cool, ich bleibe einfach hier. Hm. Ob die denn Besitzer haben oder nicht. Ne? Also das ist echt fatal. Es macht halt sehr viel Mühe, sehr viel Arbeit, es kostet sehr viel Zeit. Und manchmal denkt man halt, naja gut, das hätte es jetzt nicht gebraucht, ne? Gerade so am Wochenende, wenn du dann stundenlang rumtelefonierst und fragst. Oder ich gehe dann
ja,
auch von.
Ja, ihr macht diese ganze Arbeit, das ist ja ein Ehrenamt.
Das ist alles Ehrenamt.
Das ist eure Freizeit.
Ja.
Ganz wichtig, ja. Ganz wichtiger Punkt. Wir machen es tatsächlich ehrenamtlich. Und was gerne mal missverstanden wird, wir sind dazu nicht verpflichtet. Ja, wir machen das in unserer Freizeit, weil wir ein Herz dafür haben, für Tiere. Wir betreiben natürlich die Aufklärung auch dafür, damit die Leute wissen, was sie im Zweifelsfall schon mal im ersten Schritt selbst machen können. Aber man muss sagen, in der Satzung, in ihrer Satzung steht die Tierrettung nur bei der Feuerwehr. Das heißt, wenn mal ein Tier in Not ist und es ist keiner vom Tierschutz greifbar, kann das passieren. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Dann muss man die 112 wählen und die Feuerwehr anfragen. Hm. Die kommen in jedem Fall, wenn die Katze auf dem Baum sitzt, ist so der Klassiker für die Feuerwehr, weil sie halt die Leiter haben. Aber selbst bei anderen, bei Tierrettungen, ist die Feuerwehr eine Anlaufstelle, die sich dazu verpflichtet hat, zu helfen.
Ja, wobei das natürlich bei den freiwilligen Wehren auf den Ortschaften schon schwierig ist, ne? Wenn du da meldest, da sitzt eine Katze im Baum. Also ich meine nur, dass wir dann, ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich denke, in der Stadt ist das schon noch ein bisschen anders, so auf dem Land. Ja,
ich würde jetzt auch hochklettern. Aber
genau.
Nein, natürlich sind wir immer gerne bereit, ja. Zu helfen, wo es geht.
Ja, genau.
Aber aus gegebenem Anlass wollte ich das eben auch mal erwähnt haben, weil wir da schon Ärger bekommen haben oder es Leute gab, die gerade in den sozialen Medien dann über uns gehetzt haben, weil wir eben nicht sofort bei der Stelle waren.
Ja, das kann doch nicht sein. Der Tierschutz, ihr müsst doch da und
ihr werdet ja nicht von, sagen wir mal, vom Land oder vom Bund finanziert. Nein. Das ist ja was ganz anderes, wenn da hauptamtliche Personen arbeiten würde, die tatsächlich dafür für Tierrettung zuständig wären. Ja, das wäre natürlich wünschenswert und toll, aber so ist es nun mal nicht. Ne?
Aber das, wie gesagt, die findet man bei der Feuerwehr und da sind sie ja auch da. Mhm.
Genau. Also ich bin auch voll berufstätig und wenn dann sonntagsabends um 11 Uhr ein Anruf kommt, dass halt wirklich irgendwo eine tote Katze liegt oder so, dann muss die halt auch mal warten bis zum nächsten Tag. Ja.
Ja.
Aber ansonsten, wenn es Notfälle hat, sind wir immer da. Anfang des Jahres wurde ich vom Bauhof der Stadt Schotten informiert. Da müssten wohl irgendwelche Kätzchen ausgesetzt sein. Also ich bin dann, das war an einem Dienstag, los. Ich habe so um 16:30 davon Kenntnis bekommen. Ich glaube, es war im Februar, Barbara. Abends. Ja, also um 16.30 Uhr bin ich los nach Rhein-Roth Richtung Einertshausen. Hatte wohl mittags einen Einwohner von Rhein-Roth, der da mit dem Traktor entlang gefahren ist, diese Kätzchen gesehen. Und sie haben wohl schon versucht, die irgendwie einzufangen und nicht bekommen. Dann bin ich da mit meinem Equipment hin. Und später kam mein Lebensgefährte noch dazu, stockenduster dann. Und dann haben wir dort 5 Siamkätzchen gefangen. Mhm. Und das fünfte, also die hatten uns gesagt, sie haben 5 Katzen da gesehen. Und ich hatte nur 4. Es waren nur 4 in der Falle. Es war so kalt. Wir haben die Fallen aufgestellt. Wir haben gesucht, wir haben gemacht, getan. Und um 21 Uhr habe ich gedacht, das hilft jetzt nichts. Ich muss jetzt den ersten Vorsitzenden anrufen, den Bernd Kasper von unserem Verein. Und der ist dann gekommen mit der Drohne und dieser Wärmebildkamera. Und wir haben in der Tat das 5. Kätzchen gefunden. Das war die Mutter. Da war es dann so, na, nicht ganz so, so 22 Uhr oder halb zwischen 22 und 22.30 Uhr. Und dann habe ich die nachts auch noch auf unsere Pflegestelle gebracht. Ja, genau, so um 11:30 waren sie dann auf der Pflegestelle. Und ich habe dann später erst mitbekommen, da muss noch ein Kätzchen gewesen sein, was ich aber wohl schon auf Wanderschaft gemacht hat. Mhm. Das ist dann irgendwo am Stausee angedockt, bei irgendwelchen Anwohnern dort und lebt da wohl heute. Mhm. Froh und munter, aber leider Gottes wohl unkastriert, wie ich so mal sagen muss. Also gut, also es waren wirklich reinrassige Siamkätzchen und die wurden dort ausgesetzt. Also da gab es auch Vermutungen oder Mutmaßungen, weil wir hatten dann Anrufe. Unsere Tierärztin hatte einen Anruf, wo die Kätzchen wären und sie sollten auf gar keinen Fall kastriert werden, weil das war wohl eine Hobbyzucht. Mhm. Aber das haben wir dann unterbunden. Katzen sind alle kastriert und auch die Babys sind erst vermittelt worden, als sie alt genug waren und schon kastriert werden konnten, dass da nicht mehr weiter gezüchtet werden kann. Mhm. Das kommt halt eben auch noch erschwerend hinzu, dass es doch hier und da und dort Hobbyzüchter gibt, die halt eben ihre Mamakatze nicht kastrieren lassen, dass die dann 2-mal im Jahr Junge bekommt und die kann man halt ganz gut über eBay und so mal für 50 Euro verkaufen. Ist natürlich günstiger als eine Tierschutzkatze, die komplett geimpft ist, die gecheckt ist, die gechippt ist und vielleicht sogar kastriert. Da ist die Schutzgebühr etwas höher, allein um unsere Kosten zu decken, die wir dadurch haben. Ne?
Ja, aber da würde man wissen, dass es ein gesundes Tier ist aus guter Haltung.
Genau.
Also schon genauso wie bei den Hunden, Parkplatzhunden, dass man einfach genau solche Sachen, also das muss man wissen,
ja,
das sollte man auf keinen Fall unterstützen und nicht hinfahren und solche Tiere dann kaufen.
Ja,
das so schwer es ist. Es ist am besten gar nicht erst, Sie haben es gesagt, gar nicht erst hinfahren, denn das Mitleid ergreift dann ganz, ganz schnell.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja. Klar, die sind ja auch dann ganz niedlich und.
Ja, aber man fördert damit ein Geschäftsgebaren, das auf unglaublich viel Tierleid auch basiert und auch.
Genau,
das, ja. Ja. Das stimmt.
Ja. Ja, gibt es irgendetwas, was ihr gerne noch sagen möchtet, was euch auf dem Herzen liegt?
Ja. Ja. Ich auch. Wer fängt denn an? Ja, also, ich wollte noch sagen, dass wir derzeit 13 Pflegestellen haben. Das sind in der Regel Frauen oder Paare, die Kätzchen aufnehmen, Katzen, Babys, trächtige Katzen, dass die Babys dort in Ruhe geboren werden können und dass sie später vermittelt werden. Und dass wir immer, immer, immer auf der Suche nach weiteren Pflegestellen, das war jetzt die Abkürzung, auf der Suche nach weiteren Pflegestellen sind und ich sehr, sehr dankbar wäre, wenn wir auch hier in unserem Schottener Raum vielleicht noch die eine oder andere Pflegestelle hätten. Also das sind alles ganz tolle Frauen, die das machen und wenn man jetzt noch nicht so firm ist, dann lernt man das alles Learning by Doing jeden Tag dazu und die anderen Pflegestellen stehen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.
Ja, also sehr
die,
prima, ja.
Die dann eben die beraten.
Ja.
Wir haben 5 Futterstellen oder über 5. Das heißt, wir haben auch Stellen, wo wilde Katzen Also nicht, die können dort leben, die man nicht vermitteln kann, wenn Katzen ein bestimmtes Alter haben, Wildlinge, und wir haben die Kastrierten, die können sie nicht alleine ernähren, dann kommen die auf Futterstellen, wenn wir den Platz haben. Da haben wir 5 Stück, wo also viele Wildlinge oder ehemalige Wildlinge einfach gefüttert werden. Die können dort in der Scheune schlafen, dass die dort auch ihr Auskommen haben, wenn man das so sagen darf. Wir sind circa 20 Aktive, was den Katzenschutz anbelangt. Und ich wollte mich jetzt an der Stelle auch mal bei meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen bedanken, dass sie auch so einen mega tollen Job machen und dass wir uns immer alle gegenseitig unterstützen. Das ist einfach mega schön, die Zusammenarbeit. Mhm. Das stärkt unheimlich und das macht auch Freude. Mhm. So, was wollte ich noch sagen? Ach ja, ganz wichtig, nicht vergessen. Hier im Rewe in Schotten habe ich eine Futterspendenbox stehen, oder wir haben die, ich habe sie aufgestellt. Wir haben dort eine Futterspendenbox stehen und ich hätte nichts dagegen, wenn die jede Woche voll wäre und ich könnte die Futterspenden holen für unsere zum Beispiel diversen Futterstellen und für die Pflegestellen, weil auch das Futter, was die brauchen, oder Katzenstreu oder sonst was, bestreiten diese Menschen in der Regel selbst. Mhm. Also bis auf das, was wir an Futter gespendet bekommen, ne, von anderen Menschen. Mhm. Oder auch, es gibt ja immer mal solche Wettbewerbe, wo man dann mitmachen kann bei Netto oder bei diesen ganzen...
Stimmt,
Netto. Ja, da gibt es eine Aktion. Ach, da kann man zum Beispiel aufrunden, ne, also den Betrag aufrunden auf die nächste Null. Und das wird dann auch dem Verein gespendet. Solche Dinge halt eben. So, jetzt überlege ich gerade, was das? Ich glaube, das war's. Ja, und kastrieren, fangen und kastrieren, da sind jetzt nicht ganz so viele Aktive, aber in der Regel können wir das alle. Mhm. Ja, Falle stellen, Katze fangen und auf Privatgeländen natürlich nur.
Der Verein übernimmt auch die Kosten für Fallenlehrgänge.
Mhm. Das ist
eine kleine 2-tägige Ausbildung, damit man weiß, wie man eine Falle richtig stellt, wie oft man sie kontrollieren muss, damit man auch nichts Falsches fängt. Ne? Denn wenn die draußen in der Natur stehen, dann verirrt sich da vielleicht auch mal ein anderes Tier rein. Das heißt, wissen, was man an Lockfutter reinpackt in so eine Falle. Also es ist immer gut, wenn man einen Fallenlehrgang vorweisen kann, abgesehen davon, dass man das Wissen, dass einem das Wissen natürlich sehr weiterhilft. Mhm. Diese Lehrgänge, die gibt es, ich glaube, ein bis zweimal im Jahr, und die vermitteln wir auch, also wenn da jemand Interesse hat, auch von den aktiven Mitgliedern oder denen, die eben noch keinen Schein haben.
Ja, ich habe einen Schein. Ganz stolz.
Auch möchte ich mich dem Dank, den die Andrea ausgesprochen hat, natürlich anschließen. Da wir kein Überregulativ haben im Verein, der sagt, du machst jetzt dies und du machst jetzt jenes, sondern wirklich jeder nach seiner Fasson und seiner Leidenschaft aktiv sein kann, in dem Rahmen, in dem er Zeit und Lust hat, herrscht einfach eine gute Stimmung. Natürlich gibt es immer auch mal eine Reiberei an der einen oder anderen Stelle, aber das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut.
Mädels halt, ne? Ja. So. Ich habe noch was, darf ich auch nicht vergessen, was ich noch sagen wollte an Zahlen noch. Mhm. Wir haben allein im letzten Jahr, 22, 100 Katzen vermittelt, also die wir zuvor übernommen haben, gefangen haben, Babys und so weiter, und haben 200 Katzen, nicht wir, die Frau Dr. Schott, gell?
170, ja.
Vermittelt. Nee, 200 haben wir kastriert, oder?
Über 200.
Über 200 Katzen haben wir kastrieren lassen. Also, ne, kannst ja mal gucken, die Aufstellung. 200 Katzen, wo die in 2 Jahren wären von der Population her, das ist schon immens. Und ich habe noch einen Aufruf an alle, die hier in Schotten wohnen oder in den Stadtteilen von Schotten. Ich würde mich so, so freuen, wenn ich so richtig offizielle Unterstützung, nein, nicht offizielle, wenn ich so richtig Unterstützung bekommen könnte, wenn die eine oder andere sagt, ja, cool, das mache ich auch, ich möchte mich auch gern ehrenamtlich engagieren, vielleicht sogar dem Verein beitreten, das ist aber kein Muss, würde ich mich sehr freuen. Es gibt schon eine junge Frau, die mich immer gerne unterstützt, aber die hat auch nicht immer so viel Zeit. Mhm. Das wäre schon toll. Mhm. Das wäre wirklich, wirklich toll, wenn es da noch mal ein, zwei geben würde, wo ich auch mal anrufen kann und kann mal sagen, kannst du vielleicht mal schauen, ich schaffe das heute nicht, weil ich, wie gesagt, auch noch voll berufstätig bin. Ne?
Und eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer schreiben wir dann auch in die Shownotes von dir?
Ja, gerne, gerne. Ja? Kannst du gerne machen, kann ich gerne da lassen. Mhm. Sehr gerne. Dankeschön.
Unterstützung könnten wir natürlich, um nochmal auf die Katzenschutzverordnung zurückzukommen, würden wir uns natürlich auch flächendeckend politischerseits wünschen. Das Land Hessen hat die Grundlagen geschaffen, sodass jede Gemeinde die Katzenschutzverordnung einführen kann. Es gibt da noch so ein paar Bedenken. Das ist zum einen die Umsetzung, beziehungsweise die Ahndung, wobei es sich bei der Katzenschutzverordnung mal seitens der Politik oder seitens der Gemeinden um eine Verordnung mit Appellcharakter handelt. Eher als etwas, was jetzt eine Rasterfahndung nach sich ziehen müsste. Also das ist sowieso unmöglich. Was das Personal angeht, das gibt es seit 10 Jahren in Form von Tina bereits. Ich meine, wir machen nichts anderes, als wir weiterhin machen würden, nur mit einem Unterschied. Und darum geht es uns in erster Linie, wenn es um die Arbeit geht. Es gibt immer wieder Schwierigkeiten mit Leuten, die das nicht einsehen, dass wir Wildlinge fangen und kastrieren. Und dann nachher, ich muss es jetzt so ausdrücken, aber behaupten, es handle sich oder hätte sich um ihre Katze gehandelt, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wenn die Katze frei rumläuft, wenn sie nicht gechippt ist, nicht gekennzeichnet, wenn keiner weiß, ob das Tier überhaupt irgendjemandem gehört. So. Und es kam in der Vergangenheit auch schon vor, dass wir da Anzeigen an der Backe hatten. Die bleiben in der Regel folgenlos, natürlich, weil wir das auch in dem Rahmen, in dem wir das tun, dürfen. Aber diese Ärgernisse, die bremsen uns aus, sie sorgen für mal eine schlaflose Nacht oder eben für zusätzlichen Arbeitsaufwand an einer Stelle, die überflüssig wäre. Eine Katzenschutzverordnung, sprich die Möglichkeit, die uns damit gegeben wäre, zu sagen, eine Katze, die draußen frei rumläuft, muss kastriert sein. Wenn sie es nicht ist, dann übernehmen wir das. Würde uns die Arbeit einfach erleichtern.
Ja.
Also dazu braucht es seitens der Gemeinden und Städten kein zusätzliches Personal, denn das machen wir weiterhin. Man muss es auch nicht ahnden oder sonst irgendwie, das sind dann eher Zufallsfunde, aber uns würde die Arbeit einfach leichter gemacht.
Das würde nach außen hin nur deutlich machen, der Katzenbesitzer ist verantwortlich für sein Tier.
Richtig, das genau. Zum einen, und es würde natürlich uns auch das Signal senden oder nach außen, die Gemeinde steht hinter der Arbeit, die wir sowieso schon leisten. Also das wäre nochmal eine ganz tolle Unterstützung.
Ja. Sehr schön.
Da habe ich noch 2 oder 3 Hinweise. In Wächtersbach ist die Katzenschutzverordnung verabschiedet. In Gehlen wird sie gerade implementiert. Und in Büdingen, der neue Bürgermeister war beim Tag der offenen Tür beim Büdinger Tierschutz und hat gesagt, er wird sich sofort darum kümmern, dass Büdingen diese Katzenschutzverordnung umsetzt. Und in Nidda habe ich jetzt gerade heute die Info bekommen, sind jetzt auch die ersten Anfänge gemacht.
Ja, also es sind immer mehr Gemeinden, die sich dran beteiligen.
Ja, weil eben es wird immer offensichtlicher, dass es ein Thema ist. Dass es einfach vermehrt Streuner gibt und die auch immer mehr in Erscheinung treten.
Und wo man das Gefühl hat, es gäbe kein Katzenproblem, darf ich uns mal ganz stolz auf die Schulter klopfen, dann machen wir eine gute Arbeit.
Ja, genau.
Aber wir könnten es einfach ein kleines bisschen Erleichterung brauchen, und um die Arbeit weiterhin so gut zu machen. Es gibt das Problem oder stellenweise noch, wir haben es an einigen Stellen natürlich relativ gut in den Griff bekommen. Aber wenn man uns da unterstützen könnte, wäre es uns auch ganz lieb.
Ja, würde uns schon sehr helfen.
Ja.
Man hat so das Gefühl, es endet nie. Ne? Also dann hast du jetzt da an dem einen Ort, habe ich vorgesehen, 13 Katzen kastrieren lassen, wieder mal. Und dieses Jahr haben wir schon wieder 4 Junge weggefangen und eine Mutter, da sind wir noch auf der Suche, die ist schon das zweite Mal jetzt trächtig. Hm. Und dann denkst du so, ach nee, kann nicht sein. Ne?
Und wenn dann noch Streitigkeiten, zwischenmenschliche Streitigkeiten dazu kommen, die einfach damit ausgemerzt werden könnten, dann bremst uns das aus. Und wenn wir da ein bisschen lockerer rangehen können.
Ja, genau. Ja, da kann ich auch nur sagen, Dankeschön für die Information, dass ihr hier wart. Und danke vor allen Dingen für eure tolle Arbeit, die ihr macht. Ich hoffe, wir sind jetzt alle ein bisschen, wissen mehr darüber Bescheid, auch wie, was da alles dahinter steht. Ne? Nicht nur, dass man sieht, ach ja, jemand fährt dorthin und holt einfach die Katze, sondern dass da sehr viel mehr dahinter steht und dass das auch halt alles ehrenamtlich ist.
Wenn es noch offene Fragen gibt, einfach anrufen, E-Mail schreiben, mal auf unsere Seite tina-uvb.de schauen, da haben wir auch viel Informationen. Und ansonsten prima. Ganz herzlichen Dank für diese Plattform, für die Zeit, die wir hier zur Verfügung bekommen haben.
Das gerne.
Ist sehr, sehr wertvoll auch.
Prima. Ja, dem schließe ich mich an. Vielen Dank.
Schön, ich freue mich, dass ihr hier wart.
Dankeschön.
Tschüss. Danke.
Tschüss, Barbara. Tschüss. Und Andrea.